Hi, wir sind's wieder.
Servus.
Hier bei der dritten Folge schon von 5 Zutaten zum erfolgreichen Startup, dem Podcast von ASAP BW und Spätzle Valley. ASAP BW, das ist ein digitales Startup-Programm und ein Wettbewerb vom Gründermotor für Studierende und Alumni aus Baden-Württemberg, um eigene Ideen zu validieren und zu einem echten Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
Ganz genau, Basti. Und in 5 Challenges geht es nämlich genau darum. Die letzten beiden Folgen, die haben wir schon hinter uns. Da ging es darum, wie ihr eure Zielgruppe findet und wie ihr den ersten Prototyp entwickelt.
Und jetzt in der dritten Folge, dafür sind wir hier, da geht es um das Thema Markt und Wettbewerb. Und zu Gast haben wir heute wieder Katrin von Hydrop, Servus, und Johannes von Duschbrocken, die uns beide Einblicke aus der Praxis geben werden. Und falls ihr die beiden noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, mit der ersten Folge dieses Podcastes oder dieser Reihe zu starten, denn da stellen die beiden sich und ihre Unternehmungen vor. Lohnt sich also auf jeden Fall. Jetzt aber starten wir direkt mit der Folge zu Markt und Wettbewerb und damit herzlich willkommen, ihr beiden.
Servus, ihr zwei. Komplexes Thema, ne? Markt, Marktumfeld. Wie habt ihr denn für euch den richtigen Markt? Weil es gab ja bestimmt viele Märkte, in die man hätte reingehen können. Vielleicht gestartet mit dir, Johannes. Wie habt ihr für den Duschbrocken rausgefunden, dass Markt X oder Y der richtige ist, um loszulegen?
Und welcher Markt ist das denn, dieser Markt XY,
für den wir uns entschieden haben?
Ganz
ja, erstmal,
genau.
Hi, dritte Folge jetzt
dritte
schon.
Folge.
Jetzt geht's langsam ins Eingemachte.
Chris ist gerade so richtig investigativ rein, gar keine
rein.
Luft zum Atmen gelassen, sondern wie ist das denn mit dem Markt?
Ja, die harten Fakten, jetzt geht's
die
los, genau,
jetzt
wir haben keine Zeit mehr.
Dritte die Studis wollen mehr Futter.
Input. Ja, der Duschbrocken vertreibt hauptsächlich D2C, also über unsere eigene Website. Das macht bei uns 94% vom Umsatz aus und ist wirklich auch unser absoluter, wichtigster Kanal. Wie haben wir uns dafür entschieden? Genau, das hat sich eigentlich relativ organisch ergeben. Es war eine der einfachsten Möglichkeiten für uns, im direkten Kontakt zu unseren Kunden zu stehen. Da ist kein Mittelsmann, kein Händler, niemand dazwischen, sondern wir haben ein Produkt, und mit dem du, also der Duschbrocken 2-in-1, festes Shampoo und Duschgel in einem, du sparst damit 2 Plastikflaschen mit jedem Duschbrocken. Und das ist ein sehr direktes Feedback und ein sehr direkter Impact, den jeder jeden Morgen unter der Dusche oder abends oder mittags oder alle 2 Tage das machen, was du willst, aber spürt, dass er einen Beitrag leistet. Und das ist uns total wichtig, unseren Kundinnen das auch wiederzuspiegeln. Also wenn du bei uns bestellst, sagen wir dir zum Beispiel, wie viele Plastikflaschen du schon bei uns eingespart hast. Und gerade diese Kundenbindung, die bei uns, dadurch, dass es auch ein Verbrauchsartikel ist, der sich aufbraucht, wo es um auch Wiederkaufsraten geht, für uns total Sinn gemacht hat zu sagen, um diese enge Kundenbindung zu haben, möchten wir den Draht zu unseren Kundinnen direkt aufbauen.
Ich finde es total spannend. Also ich muss gestehen, mit der Folge heute, mit dem Thema, tue ich mir gerade noch ein bisschen schwer. Ich finde, Markt ist nämlich ein total abstrakter Begriff irgendwie. Jetzt hast du, Johannes, schon eine Art quasi, wie man einen Markt definieren kann, genannt, nämlich B2C, also Business to Customer. Das Gegenteil wäre jetzt B2B, Business to Business. Dann hast du noch eine zweite Dimension genannt, nämlich Online versus dann wahrscheinlich irgendwie Einzelhandel.
Ja.
Gibt es noch weitere, ja, wie nennt man das denn? Dimensionen, wie ihr das eingrenzen könnt? Also man könnte ja noch irgendwie Region oder, keine Ahnung, Produktkategorie. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist denn euer Markt? Ist es wirklich nur B2C oder habt ihr das für euch schon noch irgendwie klarer gezogen, was euer Markt ist?
Ich glaube, da rutschen wir dann schon, bei uns zumindest, in die Zielgruppe, die wir uns definiert haben. Also Leute, die irgendwie affin sind, die da Lust drauf haben, auch das zu spüren, den Impact leisten wollen, nachhaltig agieren möchten, sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wenn es jetzt bei uns drum geht, über den Vertriebskanal, also im klassischen Sinne, wie vertreiben wir unser Produkt, dann ist es schon für uns ganz klar der eigene Online-Shop, mit dem wir das machen. Weil wir dadurch auch genau viele der Probleme in anderen Bereichen umgehen, und Probleme in dem Fall oftmals sehr kapitalintensiv. Also wir müssen keine teure Stadtladenfläche mieten, um dann nur die Leute aus der Stadt ansprechen zu können, sondern wir können jetzt zumindest mal im deutschsprachigen Raum das, was wir machen, an viele Leute rausspielen, und dadurch, dass wir doch ein bisschen nischiger sind, gerade noch vor irgendwie 4 Jahren, ist es cool, wenn du auf die ganze Nische von Deutschland in dem Bereich zugehen kannst und das spitz machst, als wenn du dann nur Leute beispielsweise hier in Stuttgart ansprechen könntest.
Und wahrscheinlich auch das Thema Marge eine wichtige Rolle, du hast ja angesprochen, ne? Ich meine, wenn ihr über den Einzelhandel gehen würdet zum Beispiel, kriegen die Drogeriemärkte oder Supermärkte auch noch einen guten Prozentteil von dem, was ihr jetzt noch mit einnehmt.
Auf jeden Fall, genau. Also da muss man immer einen relativ großen Abschlag, Lebensmittelbereich noch krasser, glaube ich, abdrücken, was ja auch richtig ist. Also dafür erreicht man ja auch über die Kanäle dann ganz, ganz viele Leute, die man selber nicht so erreichen würde. Aber auch da wieder kostenseitig, wenn man in den Handel, in den Einzelhandel, LEH Lebensmitteleinzelhandel oder Drogeriemärkte oder Ähnliches gehen möchte, gerade am Anfang, wenn man das schafft, ist schon relativ aufwendig, aber auch dann ist die gesamte Vorfinanzierung und bis man Geld bekommt, also der Cashflow, also die Art und Weise, wann, wie Geld bei einem ankommt, ist da, ich sag mal, für das Wachstum am Anfang eines Unternehmens doch etwas negativ. Und ich glaube, es wäre nicht möglich für uns gewesen, über den Kanal bootstrapped so schnell in den Markt zu starten, sondern wir hätten erstmal schauen müssen, dass wir für die Produktion von 20.000, 30.000 Duschbrocken in die Vorfinanzierung gehen, die Produkte in die Märkte liefern, dann werden die dort nach und nach hoffentlich erfolgreich abverkauft und dann mit langen Zahlungszielen dann das Geld auch von den Läden dann zu bekommen.
Ich habe jetzt noch rausgehört, also marktmäßig ist quasi die Dachregion für euch spannend. Wird es auch irgendwann Pläne geben, darüber hinaus zu expandieren oder was war da die Entscheidung?
Auch da ist der Name Duschbrocken natürlich ein Stück weit limitierend. ich weiß nicht, wie
Duschbrocken.
Genau, Shower Brick.
Shower Brick.
Genau, Brocco Dusch dann in Frankreich.
ganz geil, komm, den ersten Namen haben wir schon.
Funktioniert eigentlich.
Brocco Dusch ist geil.
Vielleicht mega nice.
Wir haben uns da ganz bewusst limitiert. Wir haben gesagt, ey, wir haben hier ein Produkt, das ist erklärungsbedürftig. Niemand kennt dieses feste 2-in-1-Ding, so was aussieht wie eine Seife, aber keine ist. Da haben wir gesagt, lass uns das versuchen, so klar wie möglich zu machen und lieber beschreibend den Namen haben, Duschbrocken, dass man sich was drunter vorstellen kann. Und wenn wir dann später in die Probleme reinlaufen, dass wir sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, soweit abgegrast und wir würden gerne noch weiter wachsen und kriegen dann Probleme mit dem Namen, dann ist das ein tolles Problem, das wir dann haben. jetzt sind wir da ungefähr an dem Punkt und ich reg mich natürlich jeden Tag drüber auf, aber das ist dann, lässt sich dann natürlich auch lösen.
Bei euch, Katrin, ist es super spannend, weil du hast ja schon mal im Vorgespräch gesagt, ihr seid B2C gestartet, prüft jetzt gerade, gehen wir in den B2B-Bereich. Wie habt ihr da für euch entschieden, dass wir zuerst in B2C gehen und nicht gleich, wo jetzt der Wechsel vielleicht ansteht in B2B-Segment?
Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass wir uns am Anfang überlegt hatten, dass wir glauben, es ist leichter, in den B2C-Markt reinzugehen, weil wir besser halt die Probleme verstehen können, beziehungsweise besser auch das, auch was ist, was wir selbst sozusagen sehen wollen. Dass es, und bei uns war es schon so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir wollen ja auch ein nachhaltiges Produkt, wir wollen auch, dass jede Person die Möglichkeit hat, was an für den eigenen nachhaltigen Lebensstil zu tun. Und deswegen war für uns am Anfang das ein B2C-Produkt. Inzwischen sind wir jetzt schon da ein bisschen auf der Suche, dass wir auch in den B2B-Bereich reinkommen, einfach weil wir sehen, dass die Hebel deutlich größer sind und dass auch ganz andere, also noch andere Anwendungsfälle eben für unser Produkt gibt. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, okay, wir wollen Ressourcen sparen. Und was ich dann aber auch angeteasert hatte im Elevator-Pitch war sozusagen das Leckageproblem, was auch was ist, wo wir auch einfach über die Zeit erst drauf gestoßen sind, dass uns dann, also dass uns aufgefallen ist, okay, wir erfassen ja den Wasserverbrauch und halt sehr detailliert. Das heißt, wir können eben auch Analysen machen, die man sonst nicht machen kann. Und zum Beispiel auch Leckageerkennung. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht auch ein interessanter Markt und den schauen wir uns auch gerade sehr intensiv an. Ja, also es ist auch, wie ich eben schon oder schon oft gesagt habe, ein iterativer Prozess. Man muss auch immer offen sein für neue Märkte.
Ich finde das mega spannend, weil ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber jeden Weg, für den man sich entscheidet, bringt gewisse Konsequenzen mit sich. Also alleine das Thema Pricing, wenn ich mir vorstelle, ich gehe an einen Massenmarkt oder zum Beispiel ich mache ein Handelsprodukt, da möchte ich viele Leute erreichen und da muss ich vielleicht mit anderen Margen rechnen und ein günstigeres Produkt anbieten, um mehr Leute zu erreichen, als wenn ich lieber in den B2B-Bereich gehe, wo 10 Großkunden vielleicht in der Lage sind, das mit der gleichen Dienstleistung, aber einen anderen Mehrwert, den das Produkt über einen anderen Kanal bringt. Also das finde ich total spannend, sich zu überlegen, was ist der richtige Absatzkanal, was ist der richtige Markt für mich? Und da hängt dann ganz viel mit dran. Was ist der richtige Preis? Welche USPs hebe ich hervor? Was ist der Use Case? Wie monetarisiere ich das? Also ich könnte mir vorstellen, dass bei euch ein Subscription-Modell für einen Leckageschutz eine Art und Weise der Monetarisierung ist, wo der Customer Lifetime Value, also der Umsatz oder der Gewinn pro Kunde deutlich höher wäre, als wenn ihr im Einzelhaus sagt, die Fertiglösung kostet einmalig 99,99. Einfach nur eine random Zahl.
Ja, absolut. Ich denke, man braucht auch einfach da ganz andere Herangehensweisen, weil es auch andere Forderungen gibt. Es sind ja auch ganz andere Kundengruppen dann. Und ich glaube, im B2B-Bereich ist es da tatsächlich mehr so, dass man eben versucht, irgendwie auch ein Subscription-Model zu verkaufen. Und ich glaube, es ist auch gewünscht, tatsächlich auch von der Kundengruppe so. Wohingegen jetzt im Smart-Home-Bereich auch viele sagen, okay, ich möchte, dass das Produkt jetzt diese Ablöselösung zum Beispiel, dass das immer funktioniert, aber das will ich nur einmal bezahlen. Aber ich habe ja diese Cloud-Kosten, habe ich ja trotzdem. Das heißt, man muss dann irgendwie schauen, dass man da beim Pricing muss man halt ganz andere Sachen machen. Und wohingegen, wenn ich das halt dauerhaft als Subscription-Model habe, dann kann ich halt auch genauer schauen, was sind meine Kosten und wie kann ich mich sozusagen auch von dem, was irgendwie Marktbegleiter von uns haben, was die auch anbieten, wie kann man sich dann trotzdem noch differenzieren, aber wie kann man vielleicht auch das Pricing-Modell von denen ein bisschen auch anschauen und da eben auch weiter schauen, okay, was kann man da selbst sich dran von abgucken.
Jetzt hast du, Johannes, gesagt, man muss sich halt irgendwie entscheiden und die Entscheidung, die hat dann auch irgendwie Konsequenzen. Ich finde, bei so Startup-Wettbewerben, wo noch sehr frühphasige Teams pitchen, die sehen natürlich immer ganz, ganz viele potenzielle Märkte und hey, für den ist das spannend, aber auch B2B. Wie lange soll man sich dann Zeit lassen, alle Optionen irgendwie zu prüfen und mal anzutesten und wie schnell sollte man sich denn vielleicht entscheiden? Also kann man überhaupt parallel fahren oder geht eigentlich, hey, je schneller du erkennst, was dein eines Ding ist, was funktioniert, desto besser.
Ja, ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Das würde natürlich vieles leichter machen. Habe ich leider nicht, aber ich
glaube. Erzählst trotzdem was.
Ja, genau, ist irgendwas dazwischen. Neulich hat mir mal jemand, der war bei, bei einem anderen Startup und bei uns war auch die Frage, wie möchten wir vielleicht den Handel doch noch für uns nutzen? Ist es vielleicht für uns ein wichtiger Marketingkanal? Einfach, dass die Marke beim täglichen Kaufen wahrgenommen wird, dass die Leute weiterhin zum Onlineshop kommen oder ist das der Hebel für uns, auf die nächste Stufe zu kommen, um mehr Produkte in den Markt zu bringen, auch um unseren Impact voranzutreiben? Und der hat dann einfach mal die Frage gestellt, Johannes, sag mir mal, eine Marke, die outperformed im B2B-Bereich, also die mega im Handel funktioniert im Handel funktioniert und genauso abgeht im D2C-Bereich. Und da ist mir bis heute keine Marke so richtig eingefallen, die in der Lage ist, beides Hammer zu stemmen, weil eben die einzelnen Märkte und Absatzkanäle unterschiedliche Konsequenzen und Themen aufbringen.
Ich glaube, das ist auch so eine These von Peter Thiel, bin wirklich jetzt kein Fan von ihm persönlich, aber wo er halt auch meint, hey, du brauchst nur einen Kanal als irgendwie Unternehmen, den du halt wirklich sehr gut verstehst, auf den du dich quasi hin optimierst, alles andere ist irgendwie verzetteln und da werden immer Energien dann auch verschwendet. Chris, sorry, ich bin dir in die Parade gefallen.
Gar nicht. Ich wollte nur da anknüpfen bei dem einen Kanal, weil wir merken es ja gerade, marktkomplexes Thema, super divers, was man da machen kann. Für mich stellt sich da irgendwie auch die Frage, inwiefern konzentriere ich mich auf mich und wie sehr schaue ich auch meine Konkurrenz, meine Competitor an. Also vielleicht könnt ihr da nochmal beschreiben, habt ihr euch schon auch wirklich am Markt, an den, die da waren, schon orientiert und auf die auch geschaut, eine ganz krasse Wettbewerbsanalyse gemacht oder seid ihr eher bei euch geblieben, habt gesagt, nee, umso besser ich mich, mein Produkt und meine Kunden kennenlerne, umso einfacher wird auch die Markterschließung für mich, Johannes.
Also bei uns war es auf jeden Fall Zweiteres, liegt sicherlich auch dran, dass wir da sicherlich Vorreiter waren in dem Bereich der festen Pflegeprodukte und wir auch alle, die in dem Bereich dann unterwegs waren, eher als Mitstreiter für den gemeinsamen guten Zweck gesehen haben als Konkurrenz. Was wir aber schon aktiv und bewusst entschieden haben, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nach den Regeln der Großen spielen, die vordiktieren, wo wir es dann schwierig haben. Also wenn wir versuchen, mit Nivea auf Niveas Playground, also das, was die sich zurechtgelegt haben, zu konkurrieren, wird das für uns wahrscheinlich, also wird das wahnsinnig schwer bis unmöglich. Aber es gibt ja auch total große Vorteile, klein zu sein oder andere Kanäle zu wählen, weil wir Sachen machen können, die Großen so nicht machen können. Also wenn alles schon durchstandardisiert ist, dann ist es doch ein Riesenvorteil von uns, personalisiert auf unsere Kundinnen drauf zuzugehen. Und inzwischen würde ich sagen, dass dadurch auch der Duschbrocken stärker geworden ist, dass wir uns aktiv für einen Markt entschieden haben, wo keine großen Konkurrentinnen am Anfang waren, wo wir dann sagen konnten, hey, als nicht nur ist unser USP, dass wir das schaumigste, spaßigste, feste Shampoo und Duschgel in einem sind, wovon ich fest überzeugt bin, sondern auch, und fast noch wichtiger, wir haben als weiteren USP den echten Kontakt zu unseren Kundinnen und eine ganz andere Verbindung, wo, glaube ich, Schaumköpfe, wie unsere Kundinnen heißen, nicht einfach sagen, ah, jetzt gibt es ein festes Shampoo bei DM, jetzt kaufe ich das anstatt den Duschbrocken. Es gibt andere Gründe, warum die gerne Teil vom Duschbrocken sein möchten.
Aber hat sich das ein bisschen gewandelt? Also du hast ja jetzt vor allem von der Anfangszeit irgendwie gesprochen und ihr wart halt irgendwie relativ früh mit jetzt genau diesem Produkt. Mhm. Inzwischen, glaube ich, gibt es schon relativ viele Wettbewerber, die da auch auf den Markt kommen, die vielleicht auch versuchen, euch zu imitieren. Mhm. Also hat das jetzt einen größeren Raum eingenommen, diese Wettbewerbsbetrachtung, oder hat das keinen Zweck? Ihr macht euer Ding und wird schon gut gehen.
Also ist vielleicht arrogant und wir werden in einem Jahr oder zwei Jahren auf die Folge zurückschauen und sagen, da liegt der Hund begraben. Aber wir sind da aktuell sehr entspannt und machen eher, wenn wir Sachen feststellen, das Gegenteilige. Also beispielsweise eine andere Firma, die, glaube ich, ganz einen tollen Impact leistet und viele feste Produkte bereits verkauft hat, ist Foamy, die auch DM als wichtigen Absatzkanal nutzen und da auch reingegangen sind. Die haben inzwischen, wenn man auf die Seite geht, irgendwie ein Produktportfolio von 200 Produkten. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, dazu zu sagen, wir möchten unsere Zielgruppe und unser Produkt komplett verstehen und haben 4 Jahre deshalb eigentlich nichts anderes gemacht als unser festes Shampoo und Duschgel. Und jetzt langsam stellen wir fest, unseren Kunden geht es darum, Impact zu schaffen und Spaß dabei zu haben. Und es geht darum, den Optimismus an Nachhaltigkeit auch zu vermitteln und nicht den Verzicht in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt sind wir bereit dazu, weitere feste Produkte auf den Markt zu bringen, die es so noch nicht gibt. Irgendwie wie feste Deos, feste Zahnpasta, feste Sonnencreme, was dieses Jahr alles so kommen soll. Und ich würde sagen, das hat uns total geholfen, nicht einfach versuchen, was hinterherzurennen oder mit jemandem konkurrieren auf seinem Gebiet, sondern den eigenen Weg zu finden. Man sollte das natürlich trotzdem nicht, glaube ich, vernachlässigen, was andere machen.
Vielleicht noch eine Nachfrage, bevor genau, Katrin, wir dich dann fragen, wie es um die Wettbewerbersituation aussah. Ich verstehe voll dein Argument, Johannes, dass du halt sagst, und das hast du vor allem in der Podcast-Folge, die wir schon gemacht hatten, schön erklärt, so dieses, ja, das sind schon irgendwie Wettbewerber, aber es ist ja, alle haben irgendwie diesen Cause, alle wollen Impact machen, and who am I, da irgendwie dagegen zu sein, geht doch alles in die richtige Richtung. Cool.
Ja.
Gleichzeitig hat natürlich jeder Markt irgendwie ein begrenztes Potenzial. Ich weiß nicht, ob ihr für den Markt, auf dem ihr unterwegs seid mit diesen Seifen, ob ihr da Zahlen und Fakten parat habt, wie groß dieser Markt ist, aber er ist begrenzt. Mhm. Und seid ihr da wirklich überzeugt, hey, solange the piece of the cake für uns groß genug ist, um halt eine gesunde Firma mit einer gewissen Größe aufzubauen, dann ist es wirklich good enough? Oder meinst du nicht, irgendwann wird es dann schon auch spannend, halt die einzige Firma zu sein und zu gucken, dass man von den anderen auch noch ein bisschen was abgräbt? Mhm.
Also ja und ja sind, glaube ich, die Antworten. Wir hatten es letztes Mal mit dem Kuchen. Genau, der Kuchen wächst insgesamt für alle. Das heißt, man muss sich noch nicht so wirklich um die Verteilung streiten. Gleichzeitig merken wir jetzt auch so im letzten Jahr, die Preise im Lebensmittel-, aber auch im Kosmetikbereich sind bei fast allen gestiegen. Mhm. Beim Duschbrocken nicht. Und genau. Also merkt man schon, dass da die Leute sich dann schon auch nochmal stärker Gedanken machen als vielleicht noch vor 2 Jahren. Deswegen ist es, genau, darf man das, glaube ich, nicht vernachlässigen. Ich glaube aber, bei uns ist es aktuell noch so, dass wir sagen, wir müssen auch nicht um jeden Preis wachsen. Mhm. Also wir haben aktuell, wenn wir Glück haben, knacken wir jetzt diesen Monat, wahrscheinlich erst nächsten Monat, die 200.000 Kundinnen. Also wenn du gerade zuhörst, könntest es sein. damit sind wir total happy. Damit haben wir das Gefühl, wir können mit unserer Zielgruppe gemeinsam wirklich was Tolles bewegen und sagen uns jetzt beispielsweise, hey, durch weitere Produkte und weitere Plastikflaschen, die wir einsparen können, können wir auch einen tollen Impact generieren. Das heißt, wir sind jetzt aktuell, und ich glaube auch zu aggressiv irgendwie den Wettbewerb, im Wettbewerb zu stehen, da profitieren beide Seiten nicht davon. Da entsteht dann so ein Kampf, der glaube ich, schwer zu gewinnen ist. Also solange man Bereiche hat, wo man allein ein Alleinstellungsmerkmal hat, glaube ich, lohnt sich's nicht, in den direkten Wettbewerb zu gehen.
Katrin, du nickst. Wie stehst du zu dem Ganzen? Und kannst du uns vielleicht auch ein bisschen einführen in euren Markt und wie die Wettbewerbssituation ist und ob ihr darauf geschaut habt am Anfang oder nicht?
Ja, ich denke schon, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht oder dass man aber auch das im Produkt differenzieren kann. Bei uns war es zum Beispiel im B2C-Bereich am Anfang super schwierig, jemanden als direkten Wettbewerber zu identifizieren, weil wir im Prinzip gesagt haben, okay, das ist eigentlich so, ja, also zum Beispiel was man aufschrauben kann an den Wasserhahn, um den Wasserverbrauch zu messen, ist eigentlich keine Konkurrenz, weil die können nur einen Ausgang messen, die können das nicht digital übertragen und so weiter. Also da gab's, das war für uns dann super schwierig, das zu finden. Aber andererseits ist es dann natürlich auch so, wenn es halt gar nichts gibt, was vergleichbar ist, ist auch die Frage, ist überhaupt ein Markt dafür da? Mhm. Das muss man immer so ein bisschen reflektieren, denke ich. Also es ist auch einfach eine Konkurrenz, zum Beispiel zu sagen, ja, statt dass man jetzt über unser Gerät den Wasserverbrauch ausliest, ist es auch eine Konkurrenz, zum Wasserzähler zu gehen und das mitzuschreiben zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit, das als Konkurrenz zu sehen.
Also und quasi Substitute, damit, genau, die jetzt vielleicht keine Unternehmen sind, aber
ja, also einfach so, wie es halt bisher gemacht wurde, genau, sozusagen. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch immer berücksichtigen. Aber da war es tatsächlich auch eher so, dass wir gesagt haben, okay, wir suchen uns aus den verschiedenen Sachen, wo wir sagen, da sind Ähnlichkeiten, haben wir eigentlich im Prinzip die Kombination aus allem und die besten Aspekte zusammen. Und da haben wir jetzt auch nicht so sehr auf die Konkurrenz geschaut. Jetzt gerade, was ich vorhin angesprochen hatte mit der Leckageerkennung, da würde ich sagen, war es schon ganz anders eigentlich. Da haben wir schon, auch als wir auf das Thema überhaupt aufmerksam geworden sind, haben wir uns auch viele angeschaut, die eben was Ähnliches anbieten oder auch in dem Bereich aktiv sind, um einfach mal zu schauen, okay, wie machen die das? Was sind so die Punkte, die da am wichtigsten sind und was gibt es da vielleicht noch für Angebote, die anbieten und auch wie das ganze Preismodell aufgebaut ist, weil wir selbst gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt doch einfach sehr mit dem B2C-Markt beschäftigt und das ist schon was ganz anderes im B2B-Bereich zu verkaufen, da einfach mal zu schauen, was sind denn da überhaupt so Strategien, wie ich an sowas rangehe, welche Preise ich da setzen kann und auch welche Geschäftsmodelle. Und da war das für uns schon sehr interessant, das auch zu sehen und dann auch zu sagen, okay, ja, das und das ist vielleicht bei einem anderen, bei einem Wettbewerber besser, aber dafür können wir halt das und das zum Beispiel ganz einfach, wir können halt, ohne dass man an die Leitung eingreifen muss, was machen. Das heißt, der Aufwand ist immer geringer im Verhältnis dazu, dass wir aber halt auch nicht verhindern können, dass Wasser fließt, sozusagen. Das heißt, es ist einfach jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass wir haben dann gezielt geschaut, was wir jetzt unbedingt besser können, sondern wir haben dann auch gesagt, okay, wir verzichten sozusagen auf den Benefit, dass wir in die Leitung eingreifen können, um eine Leckage oder zum Beispiel also Wasserzufluss zu stoppen. Aber dafür, dass wir das dann eben günstiger anbieten können, einfacher zu installieren und weniger Aufwand ist, wodurch wir dann wiederum glauben, dass es halt mehr Personen gerne benutzen. Und das ist dann wieder ein anderer Vorteil, aber da ist es einfach dann eine Abschätzungssache.
Johannes, irgendwie 199.999 Kunden und Kundinnen, die ihr aktuell habt. Nee, weil das ist ja eine Riesenzahl, ne, in 4 Jahren. Also da ist ja das Marktpotenzial definitiv da, das merkt ihr ja. Wie schafft man es denn so schnell oder schnell vor allem auch wiederkehrende, wiederkaufende Kunden und Kundinnen zu gewinnen?
Da hilft natürlich ein Produkt, das sich aufbraucht. Also wenn und ein Produkt, wo man das Gefühl hat, es hat auch wirklich einen Mehrwert und man hat diesen Product Market Fit und auch den, also die Zielgruppe, genau, worüber wir in den letzten 2 Folgen gesprochen haben, hat man gut geschafft. Ist, glaube ich, die für uns war das die stärkste Werbewirkung am Anfang, dass Leute das Produkt gekauft haben, toll fanden und mit anderen drüber gesprochen haben und dann Lust hatten, auch weiterhin dabei zu sein und die Geschichte, die wir erzählen, miterzählen wollen und Teil davon werden wollen. Ich glaube, bei so Pitch-Wettbewerben ist immer TAM eine so eine Größe, die viel benutzt wird. Das ist der Total Addressable Market.
Also die ganze Welt bei euch.
Bei uns die ganze Welt, genau. Und das ist, also ich persönlich bin überhaupt kein Fan davon. Die Zahl braucht man, glaube ich, nur für einen Pitch, weil die ist dann irgendwie absolut riesig. Der Markt ist, das ist immer Milliarden und wenn man davon nur 1% hätte, dann hätte man irgendwie ein valides Geschäftsmodell.
Jeder Mensch duscht.
Genau. Ja, ist so. Und für uns ist aber eher wichtig am Anfang, ey, wie kommen wir von 10 Kunden auf 20 und wie kommen wir von 20 auf 30 und jetzt halt, wie kommen wir von 200.000 auf vielleicht 250.000 und ich glaube, solange wir da noch nicht das Gefühl haben, das ist, wir sind jetzt an einem Ceiling, also an einer Decke angekommen und wir schaffen es da nicht drüber hinaus, müssen wir uns noch keine Gedanken machen, wie groß der ganze Markt ist oder ob wir über unseren, ich glaube E-Commerce, wir haben es hier gehört in der Neuen Brücke von der Wirtschaftsförderung Stuttgart am Mittwoch bei der Plant-Based Economy, 16% der Naturkosmetik werden aktuell online gekauft. Jetzt könnte man sagen, oh Moment, ihr verschließt euch ja vor 84% der Käufe, die über andere Kanäle getätigt werden. Aber so würde ich das überhaupt nicht sehen. Also in den Prozenten oder in so einem Total Addressable Market steckt niemals die Firma, die man für sich selbst aufbaut oder die Kundinnen.
Du hast auch in Tübingen was ganz Spannendes beim Live-Podcast gesagt. Ich weiß nicht, ob es von dir ist, aber kümmere dich erstmal, das war euer Ansatz, um die ersten 1000 Leute und schaut, dass die Evangelisten werden und es raustragt. Das ist ja euer Ansatz so gewesen.
100%.
Katrin, bei euch auch. Also sagt ihr auch, wir konzentrieren uns im Markt erstmal darauf, dass wir wirklich Fans von unserem Produkt kriegen. Oder dadurch, dass ihr jetzt auch den Switch macht, versucht ihr schon eher direkt in die breite Masse zu gehen.
Also uns ist es schon sehr wichtig, dass wir auch sehr, sehr viel lernen, gerade von den ersten KundInnen. Also zum Beispiel im Pilotprojekt haben wir schon gesagt, die Leute, die da dabei sind, das sind für uns auch wirklich also Leute, von denen wir glauben, dass sie dann auch eine Wirkung haben, dass sie das weitertragen können, dass sie das eben auch hinter der Vision von unserem Unternehmen stehen. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, wenn man da Leute hat, die das wirklich gut finden, da kann man wirklich auch, glaube ich, einen riesigen Impact dann erzielen. Einfach wenn man direkt, also ich glaube, man kann sich einfach viel konkreter mit den Problematiken dann auch beschäftigen in dem Bereich. Ja, im B2B-Bereich ist es, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen andere Herangehensweise, aber ich glaube, da kann man auch schauen, wer ist sozusagen die erste, bei uns jetzt zum Beispiel Versicherungen, wer sind jetzt die ersten zwei Versicherungen, die wir angesprochen haben und was ist jetzt konkret das, was die schon nutzen oder was die sich vorstellen können, was die auch für Wünsche haben und dann halt zu gucken, ist das auch das, was die anderen wollen, um da weiterzumachen.
Ich höre irgendwie so ein bisschen raus, also ihr habt euch schon beide irgendwie intensiv mit dem Markt befasst, aber eher in so eine Richtung, wo kann ich stattfinden, wo gibt's Markteintrittsbarrieren, was passt irgendwie zu meinem Produkt und weniger so dieses Ganze, die ganzen Zahlen und Hard Facts zu diesen Märkten und dass das eher was ist, das brauchen dann halt vielleicht Geldgeber, Investoren, aber das ist jetzt erstmal nicht so spannend, weil man muss es selbst rausfinden, wie gutes Produkt in diesem Markt performt. Gehst du da mit?
Ich glaube, man muss schon am Anfang einfach einen sehr guten Markteinstiegspunkt finden. Mhm. Und das ist auch, also das ist so das, wo wir mit uns am meisten beschäftigen. Zum Beispiel stand dann auch mal zur Debatte, ob wir nicht einfach direkt international einen Einstieg machen wollen, dass wir sagen, okay, wir gehen zum Beispiel nach Spanien, wo Wassermangel halt wirklich auch deutlich mehr auf der Tagesordnung steht, wäre das vielleicht für uns ein sinnvollerer Einstieg in den Markt. Denn ich glaube einfach, das ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Early Adopter, dass man das sehr, sehr gut definiert. Und das Ausweiten dann, da hängt es dann, denke ich, auch immer ein bisschen davon ab, was für Features baut man auch dazu oder was für, also wie verändert man das Produkt noch, um dann eben mehr zu erreichen. Aber wenn halt dieser erste Fit nicht da ist, dann kann man zwar ganz viele Zahlen angeben, aber ob das halt, ja, dann wird man die wahrscheinlich nie erreichen, wenn man nicht einen guten Startpunkt hat.
Ist ein mega wichtiger Punkt, finde ich, dass der Heimatmarkt nicht zwingend der Eintrittsmarkt ist, ne? Weil bei euch, klar, macht es vielleicht Sinn, Duschbrocken, weil der hat auch einen deutschen Namen, aber ich glaube, ganz viele Produkte fehlt auch bei uns, zum Beispiel mit Hanf, was ja in Deutschland ein riesen Grauzonen-Thema ist oder in Europa, aber zum Beispiel in der Schweiz oder auch in den Niederlanden vielleicht viel einfacher gewesen wäre, was wir auch nicht gemacht haben, aber auch da nochmal, ne? Muss ja nicht, nur weil man in Deutschland sitzt, muss ja nicht Deutschland der Markt sein, in dem man am besten durchstartet.
Ja, also ich glaube auch, wie Basti gesagt hat, ich glaube, es ist schon wichtig, erstmal so den Markt abzuchecken und so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber ich würde da einen Haken dahinter setzen, im Sinne von groß genug. Also es ist dann nicht dann verliebt in die Zahlen sein und zu gucken oder nicht, sondern einfach nur dieses, ey, gibt es da überhaupt einen Markt in irgendeinem Bereich, wo man das Gefühl hat, hier ist was möglich, Haken dahinter und loslegen. Und ich glaube, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren in so vielen Bereichen gesehen, dass wir, wo das Gefühl war, hier ist überhaupt gar kein Platz für Innovation oder für einen neuen Marktteilnehmer oder Teilnehmerin, wo wir jetzt sehen, dass das einfach nicht stimmt. Für mich immer das beste Beispiel hier in Deutschland, My Müsli. Wir hatten davor halt irgendwie Kellogg's und Nestle und die hatten ihre meterlangen Regale im Supermarkt. Das war bei uns in der Uni damals im Marketing das beste Beispiel neben Fluglinien von, das ist ein Markt, wo du nicht reinkommst. Das ist so limitiert, wenn du das probierst, die ekeln nicht raus, du hast keine Chance, das klappt nicht. Und jetzt ein paar Jahre später steht irgendwie im Supermarkt da noch so ein My Müsli drin. Also da hätten alle Zahlen gesagt, das ist nicht... Da gibt's nichts zu holen.
Wahrscheinlich, ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendwie gute Gegenbeispiele habe. Ich musste so ein bisschen, Chris, denken. Wir haben eine Folge gemacht mit Lutz Haufe, der auch eine Firma sehr, sehr groß gemacht hat, die dann wegen ganz, ganz vielen, er hat's Clusterfuck genannt, insolvent gegangen ist. Und er hat gemeint, wenn er seinem alten Ich, seinem jungen Ich nochmal einen Tipp geben dürfte, dann wäre es tatsächlich, schau dir mal den TAM an, also den Total Addressable Market. weil er hat angefangen in dem Markt Slush-Eis in Deutschland und sehr saisonales Business, was auch wirklich sehr, sehr klein war. Und er meinte, wahrscheinlich hätte er sich allein von der Rechnung, die er da hätte aufstellen können, schon dagegen entscheiden müssen. Mir fällt noch ein anderer Case ein, habe ich immer mal gelesen, das war ganz spannend, von einer Innovationsagentur, die wollten so eine Online-Musikunterricht irgendwie anbieten. Und die haben quasi rechnerisch herausgefunden, dass es diesen Markt nicht gibt und dass der Markt auch nicht quasi ja ausreicht, um Business hochzuziehen. Und sie haben sich halt angeschaut, was sind denn die Eintrittsbarrieren in dem Markt? Und da war es halt quasi, hey, du musst richtig viel Geld in Google reinstecken, bei irgendwie einem Online-Business brauchst du halt irgendwie Ads, die kosten Geld. Dann haben sie sich angeschaut, wie teuer sind denn die Keywords rund um unser Business, was verlangen Musiklehrer, die physische Stunden geben, wie viel können wir verlangen, haben so ein paar Sachen getestet und haben dann einfach bewiesen, ey, das Geld, was wir mit Stunden machen können, reicht nicht, um quasi wieder das Geld, was wir brauchen, damit diese Stunde überhaupt verkauft wird auf diesem Markt irgendwie, ja, dass das ökonomisch Sinn macht. Das fand ich auch irgendwie spannend, dass man auch über Zahlen, manchmal klappt es, beweisen kann. Na, funktioniert vielleicht nicht.
Ich glaube, es gibt da viele Beispiele. Also wir hatten das auch in der vorletzten Folge auch Early Bird, den du ja auch kennst, der Kaffee.
Emanuel.
Der Riesenmarkt, ne, der Kaffeemarkt, der auch besetzt hat mit 4, 5 Playern, wie er gesagt hat. Und dann reicht es ja oft auch, das Produkt in den Markt zu bringen, das nur eine ganz kleine Nuance anders ist. Also zum Beispiel nachhaltiger oder auch über den Online-Shop stärker zu gehen. Das muss ja auch gar nicht, was viele immer auch sagen, ist, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern wirklich das Marktpotenzial vielleicht erkennen und ganz kleine Nuancen anders machen.
Finde ich total den wichtigen Punkt. Also beispielsweise, ich finde es eine total gute Übung für sein Geschäftsmodell oder für seine Idee zu überlegen, gibt es vielleicht anhand von welchen Markteintritt ich suche oder wo ich reingehe oder wie ich Kundinnen anspreche, gibt es da vielleicht einen Weg, wo ich was besetzen kann, was noch nicht besetzt ist? Genau, oder auch wenn gerade alle großen, wenn der Markt aufgeteilt ist, ist genau mit 4 Playern, ist ja wahnsinnig schwer, aber vielleicht fehlt da dann genau dieses Fünkchen individuelles Gefühl oder die Regionalität. Also wir haben jetzt viel davon gesprochen, toll im Internet irgendwie, dass man viel verkaufen kann. Vielleicht fehlt aber deshalb in dem Markt jemanden, der regional vor Ort ist oder wo noch ein anderer Mehrwert geliefert wird, wodurch auf einmal was sinnvoll wird. Also ich finde, gerade hier beim Thema Markt zu schauen, welchen Markt spreche ich an, über welche Kanäle gehe ich, wie möchte ich das vertreiben, wie möchte ich das monetarisieren, sind ganz, ganz viele Parameter, an denen man schrauben kann und das Geschäftsmodell sich dann auch hinten raus total verändert.
Da muss ich gerade so ein bisschen an hier die Uni-Zeit tatsächlich denken. Ich glaube, das ist so dieses Thema Blue Ocean versus Red Ocean. Wir hatten es ja eben davon, naja, im Idealfall, oder man stellt sich das immer so ideal vor, ist es ein Blue Ocean, es gibt keine Konkurrenz, ich kann machen, was ich will. Und dann hast du aber, Katrin, ja gesagt, aber vielleicht gibt es den Markt auch einfach nicht. Vielleicht ist deswegen da kein anderes Schiff unterwegs. Und das Gegenteil wäre dann Red Ocean. Da finde ich das voll spannend, Johannes, was du gesagt hast, dass man sich auch einfach mal überlegt, hey, was sind denn die ganzen Stellschrauben, die mein Geschäftsmodell, mein Produkt, so wie es gerade ist, ausmachen? Und das kann eben der Kanal, die Ansprache, die Produkteigenschaften sein. Und da mal so ein bisschen mappt, wie lösen das meine Wettbewerber, meine Größten? Und dann einfach mal überlegt, hey, wenn ich an der Schraube jetzt was verändere, könnte ich mich da irgendwie abheben? Also, dass man das vielleicht einfach mal machen sollte, der Übung halber auch.
Guck mal, das ist schon die nächste Buchempfehlung in der dritten Folge. Wir ziehen es durch.
Also.
Blue Ocean Strategy auf jeden Fall. Und vielleicht findest du sogar einen Blue Ocean in einem Red Ocean, wo jeder andere sagt, da gibt's, das ist so hart umkämpft, das macht keinen Sinn. Aber vielleicht findest du da so die blaue Lagune und gehst da drauf.
Wir werden langsam zu so einem Buchclub.
Absolut. Aber wie ist es bei euch, Katrin, gerade mit Heightrop? Ist es da, siehst du das schon, dass Nuancen auch Riesenpotenzial haben oder ist der Markt einfach noch so am Anfang, so frühphasig, wo ihr euch drin bewegt mit eurem Produkt?
Also ich würde sagen, dass gerade diese Leckageerkennung eigentlich was ist, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, bis wir halt da mal drauf gestoßen sind, dass es ja auch dafür einen riesigen Markt gibt eigentlich. Einfach weil man macht sich, glaube ich, über sowas oft dann auch nicht Gedanken, weil man halt aus dem Bereich vielleicht nicht kommt oder keine Erfahrung hat und dann redet man plötzlich mit jemandem und sagen, die Versicherungen machen echt krasse Minusgeschäfte mit so Gebäudeversicherungen. Und wenn mir das jetzt niemand gesagt hätte, hätte ich vielleicht auch nie drüber nachgedacht. So. Also deswegen denke ich, da kann man schon auch, also es lohnt sich gerade so. Ich glaube, bei technischen Produkten vielleicht ist es auch ein bisschen noch mehr so, dass man da drauf achten muss, was gibt es vielleicht für Features in meinem Produkt, die ich noch für einen ganz anderen Anwendungsfall und für einen ganz anderen Markt dann vielleicht auch nutzen kann. Und da einfach nochmal viel mehr Potenzial, was ich vielleicht sonst einfach nicht heben könnte, dass man das auch immer nochmal heben kann.
Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die habe ich, glaube ich, auch in Tübingen damals gesagt, ist, macht euch da auch frei von irgendwie allem, was wir jetzt hier zum Beispiel erzählen und fangt einfach mal an und macht es, weil was wir auch tun, ist, wir schauen uns das Resultat danach an und versuchen rückwirkend zu erklären, warum hat es nicht funktioniert. Wenn der Kollege hier vom Clusterfuck spricht, dann ist es rückblickend, dass er das Gefühl hat, daran lag's. Aber das ist ja überhaupt nicht bewiesen. Mhm. Genauso wenig wie bewiesen ist, dass der Duschbrocken jetzt, weil wir uns auf den D2C-Bereich konzentriert haben, ein toller Erfolg ist, weil wir nicht wissen, was der alternative Pfad gewesen wäre. Also das immer mit so einem, wenn man rückblickend irgendwie sich die Geschichte zusammenspinnt, immer mit einem Quäntchen Salz oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber halt immer nicht so für bare Münze nehmen, weil es ist dann nur wir, die rückwirkend da die Geschichte draus malen.
Ich glaube, das war sie. Das war die Folge zum Thema Markt und Wettbewerb. Es sei denn, von euch beiden gibt es irgendwie noch etwas, was ihr loswerden möchtet, was euch gerade noch auf der Seele brennt. Ansonsten waren es eigentlich die perfekten Schlussworte. Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, Chris, read us out.
Der Markt, Riesenthema, ne, wie ihr gemerkt habt. Ich glaube aber trotzdem viele Insights bekommen, wie man seinen Markt finden kann. Wenn euch das noch nicht reicht, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, dann könnt ihr natürlich gerne auf die ASAP BW Homepage schauen. Alles Wichtige dazu findet ihr in den Shownotes und könnt da nochmal mit eurem Team, mit eurer Idee quasi an den Markt rangehen. Und Basti?
Genau, ihr könnt euch natürlich auch kostenlos in der Academy anmelden. Das ist diese digitale Lernplattform von ASAP BW und euch einfach Step by Step durchklicken bis hin zum validierten Geschäftsmodell. Ansonsten danke wieder an euch
Vielen
beiden.
Vielen Dank euch zwei.
Wir freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal sehen zu einem neuen Thema.
Ich werde langsam schon traurig, nur noch zwei Folgen.
Geht schnell, ne?
Was machen wir dann?
Was machen wir dann?
Wir lassen uns was einfallen. Wir finden einen Markt.
Schön. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Danke euch. Ciao.